Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, James Bond, Indiana Jones, John Wayne, Winnetou und auch Old Shatterhand, die haben alle eines gemeinsam. Die kämpfen für das Gute. Und diesen Kampf zwischen Gut und Böse, da geht es ja praktisch in jeder Geschichte drum. In fast allen Märchen, in fast jedem Film. Am Ende gewinnt dann eigentlich immer das Gute und der Bösewicht stirbt. Am Ende das Happy End. In unserem Pfingsturlaub auf Jüst, da habe ich mit Genuss so einen historischen Inselroman gelesen und da ging es natürlich auch um Gut und Böse. Dieser Roman spielt während der großen Weihnachtsflut 1717 und da wird die kleine Maikäa geboren. In der Weihnachtsnacht, in der heiligen Nacht, reißt dort eine riesige Flutwelle die Hälfte der Bevölkerung mit sich. Und die junge Maikäa, die will später mal als Inselvogtin solche Katastrophen verhindern. Und dabei gerät sie aber immer mehr in die Fänge ihres skrupellosen Widersachers. Und kann jetzt dieser Anführer der Rebellen, dieser geheimnisvolle weiße Knecht, sie retten? Aus dem Kampf gegen die Gezeiten wird ein Kampf mit den Mächtigen ihrer Zeit. Ein Roman halt. Aber wenn wir jetzt den heutigen Predigttext lesen, dann scheint es da auch um diesen Kampf zwischen Gut und Böse zu gehen. Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem 1. Petrusbrief, im 3. Kapitel, die Verse 8 bis 17. Endlich, aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nicht Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch denn schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Jesus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das aber mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Willen ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Amen. Herr, segne du unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, warum füllt denn der neueste James Bond immer die Kinos? Warum spricht uns dieses Thema so an, dieses Gut und Böse? Und warum sehnen wir uns nach einem Happy End? Warum wünschen wir uns so eine gute, heile Welt? Ich denke, dazu müssen wir einfach nur mal die Nachrichten einschalten oder die Zeitung aufschlagen oder ins Internet gucken. Dann wird uns schon klar, wir leben in einer Welt voller großer und kleiner Katastrophen. In einer Welt, die manchmal wirklich nur schwer zum Ertragen ist. Zuerst die Pandemie, dann der Ukraine-Krieg, die Klimakatastrophe, Terror, Mord und Totschlag und es jeden Tag aufs Neue zum Verzweifeln. Und es ist ja auch nicht nur die große, weite Welt, die uns so herausfordert, es sind auch unsere großen und kleinen Dramen in unserem Leben. Der Ehestreit, der Streit mit den Kindern, die Konflikte am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde oder in der Schule, wo wir halt sind. Und es sind auch nicht nur äußere Dinge. Dieses Ringen, das spielt sich ja auch in uns drin ab. Paulus drückt es einmal so aus, dieses Ringen in uns drin. Das Gute, das ich will, tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, tue ich doch. Und können wir es nicht förmlich heraushören aus unserem Text, dass sich da viele gefragt haben, warum muss ich denn immer Gutes tun, immer dem Frieden nachjagen? Die anderen, die machen es doch auch nicht. Ich könnte es dann doch viel leichter haben, hätte vielleicht schnelleren Erfolg, mehr Geld, mehr Einfluss. Und ich würde mich dann vielleicht so verhalten. Ich kümmere mich nur noch um mich selber, weil ich ja auch wirklich genug mit mir selber zu tun habe. Die Not der anderen, die blende ich einfach aus, die sind ja selber schuld. Und ich nutze auch jede Gelegenheit, um für mich das Maximale rauszuholen. Das Unrecht des anderen geschieht, ist mir einfach egal. Am Ende werde ich vielleicht noch hineingezogen. Und wenn andere schlecht reden über jemanden, dann mache ich einfach mit, weil an Gerüchte ist auch immer was dran. Und ich beharre auch auf mein Recht, weil ich ja schließlich im Recht bin. Und mein sauer verdientes Geld, davon gebe ich keinen Cent ab. Das ist ja mein Geld. Warum sollte ich denn auch anders sein? Aber unser Text, der zeichnet dazu ein Gegenbild. Der sagt, ich kümmere mich um meinen Nächsten. Ich lasse seine Not an mich ran. Ich nutze nicht alles schamlos aus, sondern nehme nur so viel für mich, wie ich auch brauche. Und wenn ich Unrecht sehe, versuche ich zu helfen. Ich rede nicht schlecht über andere, vor allem nicht hinter ihrem Rücken. Und ich kann auch mal zugunsten eines anderen auf mein Recht verzichten. Und ich nehme mir Zeit für meinen Nächsten und teile. Und warum sollte ich mich so verhalten? Vermutlich würde so ein Verhalten mich, meine Umgebung und vielleicht sogar die ganze Welt so ein winzig kleines bisschen besser machen. Ich weiß, das klingt jetzt ganz arg nach Schwarz-Weiß-Malerei. Und wenn wir ehrlich sind, dann schaffen es wir leider nicht, meistens nicht, uns so zum Verhalten. Aber was wir können uns von dem Guten leiten lassen und es immer und immer wieder probieren eben auch in unserem Alltag. Das macht uns zu Menschen. Und unser Text sagt, das bringt uns Gott nahe. Das lässt uns ihm ähnlich werden. Das lässt uns in seine Kraft kommen. So können wir Jesus in unserem Herzen Raum geben. Unser Text spricht dann von Leuten, die dazu berufen sind, einen Segen, den Segen zu erben. Oder von Leuten, die Gott sieht und deren Gebete er hört. Wenn wir uns so verhalten, uns vom Guten leiten lassen, dann sind wir ihm nahe und Gott ist dann auch ganz besonders bei uns. Ich schaffe das aber nicht. Wer kann das schon? Nicht Böses mit Bösem vergelten, Scheltwort mit Scheltwort, sondern sogar noch segnen. Leiden um der Gerechtigkeit willen, sich verleumden lassen, um guter Taten willen leiden. Als ich mal mit unserem ehemaligen Autodoktor über den Glauben redete, dann sagte der irgendwann, den christlichen Glauben finde ich ja wirklich ganz gut, aber das mit der linken Backe und dann auch noch die rechte Backe hinhalten, das schaffe ich einfach nicht. Eine alles überwindende Liebe. Jesus ist in unsere Welt gekommen und hat Kranke gesund gemacht, Gefangene frei, Blinde sehend und Lahme gehend. Jesus ist in unsere Welt gekommen und hat sich zu den Sündern gesetzt, zu denen, die so ziemlich alles falsch gemacht haben. Er ist zu Ausgegrenzten und zu den Unreinen gegangen, zu denen, die wirklich ekelerregend waren. Und er war auch das, der von Feindesliebe sprach und dass man für die bitten soll, die einen beleidigen. Und er hat uns auch ein völlig neues Gottesbild gegeben und erzählte uns das Gleichnis vom liebenden Vater. Seine Liebe hat Grenzen gesprengt. Wir leben in einer Welt aus Gut und Böse, aus Schwarz und Weiß. Wir leben in einer Welt, wo die Liebe an Bedingungen geknüpft ist, in einer Welt, die bestraft. Und ich denke, weil wir so tief in dieser Welt verwurzelt sind, aus Gut und Böse, Schwarz und Weiß, ist diese Liebe Gottes für uns oft so weit weg wie der Abend vom Morgen oder der Nordpol vom Südpol. Ich möchte euch zum Schluss eine Geschichte erzählen. Da sitzt ein Mann auf dem Gehsteig neben der Bushaltestelle. Und er starrt so auf den Boden. Und die Vorübergehenden, die denken, das ist ein Landstreicher mit seinen abgelaufenen Schuhen und seiner abgewetzten Kleidung und weil er den Kopf so hängen lässt. Er ist in Gedanken versunken. Hier in dieser Stadt hatte er seine Kindheit verbracht. Vor mehr als 20 Jahren war er in dem kleinen roten Backsteinhäuschen am Ende der nächsten Straße aufgewachsen. Ob es überhaupt noch stand, dieses Backsteinhäuschen? Wie gut er sich noch an die Schaukel erinnerte, die ihm sein Vater gebaut hatte, an den Gartenweg, auf dem er das Fahrradfahren gelernt hatte. Aus dem Fahrrad war dann ein Motorrad geworden. Er ließ sich immer weniger zu Hause bei den Eltern blicken. Er verdiente gut und hatte eine Menge Freunde. Er erinnerte sich ungern daran, wie ihm seine Schulden dann über den Kopf wuchsen und wie er eines Sonntags bei den Eltern aufgetaucht war, um sie um Geld zu bitten. Aber er hatte es nicht übers Herz gebracht, sie nach Geld zu fragen, sondern hatte sich einfach am Portemonnaie bedient. Seither hatte er sie nicht mehr gesehen. Er traute sich nach dem, was er getan hatte, einfach nicht mehr nach Hause. Er war sogar ins Ausland gegangen, im Gefängnis gelandet. Und manchmal, wenn er dort sich nachts auf seiner Britsche hin und her wälzte, wünschte er sich, wenn er erst einmal hier heraus wäre, möchte ich sie noch einmal wiedersehen. Dieser Wunsch nach den Eltern, nach diesem roten Backsteinhäuschen, diese Erinnerung an den kleinen Jungen, der von der Schule nach Hause rannte, wurde immer größer in ihm. Und er schuftete dafür und machte sich auf den Weg. Er hätte längst da sein können, aber ihm waren Zweifel gekommen. Würden seine Eltern ihn einfach so wieder annehmen? Deshalb hatte er sich den ganzen Tag mit einem Brief an seine Eltern abgequält. Der Brief endete mit den Worten: Ich weiß, es ist verrückt, dass ihr mich überhaupt noch einmal sehen wollt. Aber ich werde am Donnerstagmorgen ans Ende unserer Straße kommen. Und wenn ihr mich zu Hause haben wollt, dann hängt ein weißes Taschentuch ins Zimmer meines alten Zimmers, ins Fenster meines alten Zimmers. Es war jetzt Donnerstagmorgen. Der Anfang der Straße war gleich um die Ecke. Er starrte immer noch die Steine vor sich an. Ewig konnte er natürlich den Moment der Wahrheit nicht mehr hinauszögern. Mühsam erhob er sich. Er ging zu der alten Plantane hinüber, den Blick immer noch gesenkt. Dann holte er ganz tief Luft und wagte den Blick zum anderen Ende der Straße. Und dann stand er da und starrte nur noch. Da war es, das kleine Backsteinhäuschen. Aber es war kein Backsteinhäuschen mehr zu sehen. Es war über und über in weiße Tücher gehüllt. Aus allen Fenstern hingen Leintücher und Kissenbezüge, Handtücher und Tischdecken, Taschentücher und Servietten. Und aus dem Dachfenster flatterte eine weiße Gardine quer übers Dach. Der Mann warf den Kopf zurück, stieß einen Freudenschrei aus, dann rannte er quer über die Straße durch die weit geöffnete Haustür. Ich wünsche euch so eine Heimkehr in die weit geöffneten Arme Gottes. Und die Liebe Gottes, die höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.